Tag auch von mir. Ich freue mich, dass so viele da sind. Trotz vielleicht einer kurzen Nacht, je nachdem, wie ihr gefeiert habt. Und dass wir gemeinsam hier auch deinen Abschied feiern können. Jesus, das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit. Wir hatten im November, Dezember die Endzeitrede von Jesu, wenn ihr euch erinnert, so lange her, letztes Jahr. Ne? Und auf dem Flyer stand dann erster drauf, Neujahrsgottesdienst, das größte Lob meines Lebens. Und darum soll es heute gehen. Der Abschluss von dieser Themenreihe. Wir haben ja eine spannende Weltlage und selbst in den ganz normalen Tageszeitungen ist oft von Endzeit, von Apokalypse und so die Rede. Und deswegen war mir das immer wichtig, vorletztes Jahr mit der Offenbarung und nächstes Jahr mit dem Matthäusjahr, mit diesem Endzeitreden von Matthäus, dass ihr wirklich eine gute Grundlage habt und dass ihr nicht irgendwelche Lehren aufsetzt, die im Internet kursieren. Da ist ja viel zu finden. Aber nicht alles ist unbedingt biblisch, was man da findet. Und manchmal kann man ja ein bisschen auch in Panik geraten. So war das zum Beispiel im 19. Jahrhundert in der Parlamentssitzung in den USA. Da kam es zu einer Sonnenfinsternis. Und dann hat sich Panik ausgebreitet unter den Abgeordneten. Die haben sich überlegt, war das jetzt ein Zeichen, ist das ein Zeichen, dass Jesus wiederkommt? Und schließlich ist ein Abgeordneter aufgestanden und hat gesagt, also verehrte Herren, damals gab es nur Herren im Parlament, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus kommt nicht wieder, dann gibt es keinen Grund, warum wir unsere Sitzung unterbrechen sollten, oder Jesus kommt tatsächlich wieder und dann soll er uns bei der Arbeit finden. Und das ist eine gute biblische Einstellung, weil in diesen Endzeitreden, so wie es Lukas überliefert hat, kommt dieser eine Satz vor, handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Wir sollen nicht den Schoß, die Hände in den Schoß legen, auch wenn die Zeiten spannend sind, sondern handeln, bis Jesus wiederkommt. Wir haben uns mit den Endzeitreden, mit den Wiederkunftsreden von Jesus in Matthäus beschäftigt. Und Matthäus hat so die Spezialität, dass er nach dieser klassischen Rede über die Endzeit, die auch Lukas und Markus überliefert hat, dass er dann nochmal drei Gleichnisse anspricht. Drei Gleichnisse über seine Wiederkunft. Zuletzt im Dezember haben wir uns das Gleichnis von den Lumen und den klugen Brautmädchen angeschaut. Und heute möchte ich mit euch zusammen das Gleichnis von den anvertrauten Talenten uns anschauen. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das Gleichnis von den anvertrauten Funden, wie es genannt wird manchmal, oder das Gleichnis von dem anvertrauten Geld. Lesen wir es zusammen in der Übersetzung Neues Leben. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. So endet das Gleichnis von dem Brautmädchen. Und dann können wir lesen, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Goldgold, einem anderen gab er 2 Gold. Und dem dritten gab er einen Gold, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Gold erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld einzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Golden machte sich ebenfalls zugleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den einen Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größte Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der 2 Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern.
Aber der Herr erwiderte: Du böser und fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, und er sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Schauen wir uns den Rahmen an. Wie gesagt, Matthäus überliefert uns im Rahmen seiner Endzeitreden auch 3 Wiederkunftsgleichnisse. Das ist das dritte. Und die sind alle von einer gewissen Ernsthaftigkeit bestimmt. Von der Ernsthaftigkeit, was Jesus von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern erwartet. Eine Ernsthaftigkeit auch in Bezug auf diejenigen, die an seinem Willen vorbeileben. Mit ihnen geht Jesus in allen diesen 3 Gleichnissen ganz schön hart ins Gericht. Da gibt es keinen Kuschel-Jesus, sondern geht es knallhart zur Sache. Jesus ist dann plötzlich nicht mehr der liebe Jesus, sondern der, der auch Menschen vom ewigen Heil ausschließt. Und in diesem dritten und letzten dieser 3 Gleichnisse, da geht es sinngemäß um die Gaben, die Gottes Heiliger Geist all denen schenkt, die mit ihm leben. Dieses sogenannte Gleichnis den anvertrauten Talenten. So ist es bekannt in der Übersetzung von Martin Luther. Wenn man das griechische Original direkt übersetzt, dann müsste man von einer großen Geldeinheit reden. Deswegen ist hier auch vom Geld die Rede. Ein Talent waren wahrscheinlich 34 Kilo Gold, also ganz schön viel, was der Mann da verteilt hat. Aber es geht auf jeden Fall um die Dinge, die Jesus mir anvertraut und die ich für ihn einsetzen kann und einsetzen soll. Jesus beschreibt also einen Mann, der einige Zeit außer Landes geht und seinen 3 Dienern sein Vermögen anvertraut. Er verteilt es nicht gleichmäßig, sondern überlässt den einzelnen unterschiedlichen Einheiten. 2 von den 3 Dienern, die fangen gleich hochmotiviert an und wuchern, handeln mit diesem anvertrauten Vermögen und verdoppeln jeweils ihren Anteil. Der dritte vergräbt. Und nach einiger Zeit kommt dann der Chef zurück und fragt: Was habt ihr denn mit diesen anvertrauten Dingen getan? Die beiden ersten haben das Vermögen verdoppelt, da werden sie gelobt, mit noch mehr Verantwortung belohnt. Und der dritte wird zusammengestaucht, ihm wird sogar das weggenommen, was er bekommen hat, und er wird fortgejagt. Eine Besonderheit von Jesus war ja, dass er in Gleichnissen gelehrt hat. Er hat selten nur theologische Vorträge gehalten, sondern war mit den Menschen unterwegs, hat geschaut, was verstehen sie von der Landwirtschaft, von Ackerbau, von Weinbergen. Und hier, das war auch eine nachvollziehbare Sache, Gleichnis aus dem Alltag der Menschen. Und mit diesen Gleichnissen hat er ihnen verdeutlicht, was es heißt, als Christ zu leben, was es heißt, im Reich Gottes zu leben, im Herrschaftsbereich Gottes zu leben, was diejenigen, die mit Jesus leben, dann auch konkret in ihrem Leben tun sollen. Es geht in diesem Gleichnis um das Vermögen, um Geld. Wir können es übertragen auf die Gaben und auf die Fähigkeiten, auf die Möglichkeiten, die Jesus uns anvertraut hat. Jesus ist der Mann in diesem Bild, der außer Landes geht, der auch schon ziemlich lang weg ist, aber der auch eines Tages wiederkommen wird. Und dann ist die Frage, wie gehen die Männer in dem Gleichnis, wie gehen wir mit dem um, was uns anvertraut ist? 2 gehen voll motiviert an die Sache, wuchern, und der dritte vergräbt das, was er bekommen hat, aus Angst, etwas falsch zu machen. Oder vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus Faulheit. Und der Mann kehrt zurück, so wie Jesus eines Tages auch zurückkehren wird. Und er fragt dich und fragt mich: Was hast du, was habe ich aus dem mir Anvertrauten für sein Reich bewirkt? Das ist der Rahmen. Und was heißt das jetzt für unser Verständnis vom christlichen Glauben? Sollen wir vor dem Zeitpunkt zittern, wenn Jesus wiederkommt? Um die Frage zu beantworten, müssen wir den Vergleichspunkt finden. Den Vergleichspunkt finden, der in diesem Gleichnis drin ist. Was will Jesus uns sagen? Was ist der Knackpunkt? Was ist der Jumping Point, das Entscheidende in diesem Gleichnis, die geistliche Wahrheit, die Jesus vermitteln will? Schauen wir uns diese drei Diener nochmal genauer an. Der erste und der zweite, die sind hochmotiviert, gehen hochmotiviert ans Werk. Der dritte tut nichts. Er hält seinen Herrn für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Das ist sein Bild von seinem Herrn. Übertragen auf uns, das ist sein Gottesbild. Stimmt das? Ist es das richtige Gottesbild? Auf Jesus bezogen ist es natürlich ein falsches Gottesbild. Eine falsche Einschätzung. Angst ist nicht in der Liebe, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Angst vor einem Gott der Liebe beinhaltet ein falsches Gottesbild. Ehrfurcht vor dem Gott der Bibel, Ehrfurcht vor dem Gott der Liebe, das ist angemessen. Aber das ist was anderes als Angst. Der Gott der Bibel ist der Schöpfer der Welt, der in Jesus auf diese Welt gekommen ist, der uns die Möglichkeit eröffnet hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und da können wir ehrfürchtig sein, da können wir dankbar sein, aber wir müssen keine Angst haben. Aber vielleicht ist dieses Argument Angst von diesem dritten Knecht auch nur vorgeschoben. Vielleicht war er ganz einfach zu faul. Zumindest sagt es der heimkehrende Herr dann, du böser und fauler Diener. Wie auch immer, ob es Angst war oder Faulheit, sein Schicksal bringt eine große Ernsthaftigkeit in dieses Gleichnis. Gott ist kein lascher und tauber Opa, der alle menschlichen Verhaltensweisen toleriert und überall sein göttliches Schwamm drüber spricht. Christsein wird nicht nach unseren Regeln gespielt, sondern es wird nach Gottes Regeln gespielt, wenn ich das mal so locker sagen darf. Jesus kommt wieder, er wird wiederkommen. Die Welt wird nicht im Chaos versinken, sondern er wird dann wiederkommen, wenn der himmlische Vater sein Go gibt und sagt, geh wieder zurück auf die Erde und sammel die Frucht ein, die deine Nachfolgerinnen und Nachfolger bewirkt haben. Alle drei Gleichnisse, die Matthäus zwischen dieser Endzeitrede und der Passionsgeschichte platziert hat, die machen eine Ernsthaftigkeit deutlich, was den christlichen Glauben angeht. Da ist, wie gesagt, Jesus kein Kuscheljesus nach dem Motto piep, 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 ich habe euch alle lieb, sondern es wird deutlich, der christliche Glaube beinhaltet eine Ernsthaftigkeit, auch ein Einsatz für Jesus, und es ist nicht egal, ob ich mich für Jesus engagiere oder nicht. Aber wir sollten uns nicht zu lange an diesem dritten Knecht aufhalten, sondern der Knackpunkt von diesem Gleichnis liegt woanders, meiner Meinung nach. Was ist der Mittelpunkt des Gleichnisses? Die beiden ersten Diener verdoppeln das, was sie bekommen haben. Und das Spannende ist dann, sie werden genau mit den identischen Worten gelobt. Der eine, der den großen Anteil verdoppelt hat, kriegt nicht mehr Lob als der zweite, sondern sie werden beide mit identischen Worten gelobt. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Und ich finde, es ist richtig markant, wenn man dieses Gleichnis liest, wie die beiden gelobt werden. Derjenige, der 5 Beutel hinzugewonnen hat, wird nicht stärker gelobt als der, der 2 gewonnen hat. Und das ist sicher kein Zufall. Es geht nicht um eine christliche Leistung, sondern es geht einfach darum, dass wir unsere Talente, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten für Jesus einsetzen. Und noch ein zweites Wort fällt auf, das Wort Treue. Gleiches Lob für alle, die ihre Gaben für Jesus einsetzen, ausgedrückt im Lob für die Treue. Und da sind wir, glaube ich, an dem entscheidenden Punkt dieses Gleichnisses. Lob für die Treue der ersten beiden Diener. Untreue als Grund, dass der dritte verstoßen wird. Lob für die Treue ist der Schlüssel für das Gleichnis, zum Verständnis dieses Gleichnisses. Jesus möchte seinen Jüngern damals und in dieser Linie auch uns heute deutlich machen, dass er die Möglichkeiten, Gaben, Talente, die er uns anvertraut hat, dass er möchte, dass wir die einsetzen, dass wir die für ihn einsetzen. Und er erwartet lediglich zwei Dinge: Treue ihm gegenüber und Handeln für ihn. Treu sein im Handeln für Jesus, das ist der entscheidende Punkt des Gleichnisses, das, was Jesus sagen will. Und ich glaube immer wieder, ich habe es öfters ja auch gesagt, wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes ging, die Früchte des Heiligen Geistes, wenn wir uns einsetzen mit den Gaben, die wir haben für Jesus, wenn wir uns in Treue einsetzen, dann entsteht Frucht für Jesus ganz automatisch. So wie bei einer Pflanze. Man muss den Apfelbäumen, die jetzt im Frühjahr dann anfangen zu blühen, nicht extra sagen, bring Frucht, bring Frucht, bring Frucht, sondern das entsteht ganz organisch. Und dieses Bild aus der Natur verwendet Jesus auch immer wieder, dass da, wo wir die Möglichkeiten, die wir haben, für ihn einsetzen, da entsteht Frucht. Und Treue ist eine der wesentlichen Charaktereigenschaften für Christen. Aber Treue ist auch so eine Frucht des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist in uns hervorbringen will. Treue fällt nicht einfach vom Himmel, sondern Treue ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die ich zusammen mit dem Heiligen Geist entwickeln kann. Treue entsteht durch Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist. Treue entsteht, wenn ich weitermache, auch wenn die Aussichten nicht optimal sind und andere aufgeben. Treu sein heißt aber auch standhaft bleiben, wenn andere zurückweichen. Treue ist übrigens auch die entscheidende Eigenschaft für Mitarbeiterfindung. Paulus schreibt an Timotheus mal, die Wahrheit, also das Evangelium, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu belehren. Und meine Erfahrung aus 35 Jahren im geistlichen Dienst, auch viele Jahre in der Jugendarbeit, die ist wirklich die, dass es stimmt. Die entscheidenden Menschen sind die treuen Menschen, die zuverlässigen Menschen. Nicht die immer das große Wort führen, sondern die, die treu sind und zuverlässig sind und Dinge durchtragen über Jahre und Jahrzehnte. Und ganz besonders ist es in der Jugendarbeit, in der Gruppenarbeit, in der regelmäßigen Gruppenarbeit, die kaum mehr jemand machen will, genau da ist das Entscheidende. Da, wo sich Menschen treu und regelmäßig für andere einsetzen, Gruppen anbieten, egal ob Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, da entsteht Frucht. Da bekommen Menschen eine Heimat, egal in welchem Alter, und sie können geistlich wachsen. Und das ist ein Ausdruck von Treue, wenn sich Menschen regelmäßig für andere einsetzen, geistliche Gruppen anbieten, damit Menschen im Glauben wachsen. Und wenn ich dieses Gleichnis lese, dann begeistert mich immer eine Aussage. Gut gemacht. Gut gemacht, sagt Jesus zu beiden von diesen ersten Knechten. Welch ein Lob von Jesus. Diese Aussicht auf so ein Lob, die versetzt doch Berge, oder? Wenn wir eines Tages von Jesus hören werden, gut gemacht, das versetzt doch Berge. Und das ist das, was ich eines Tages von Jesus hören möchte. Gut gemacht. Und das motiviert mich, auch mich weiterhin für Jesus einzusetzen. Ruhestand ist ja ein komisches Wort, passt irgendwie gar nicht zu mir, möchte ich auch nicht, sondern ich möchte weiterhin meine Möglichkeit meine Gaben für Jesus einsetzen, weil ich dieses gut gemacht eines Tages hören möchte. Ich möchte nicht von ihm hören, Pech gehabt, das war aber nichts, oder du fauler und untreuer Diener, sondern ich möchte wirklich hören, gut gemacht. Und es lohnt sich, sein Leben für diesen Satz einzusetzen. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Mehr kann aus unserem Leben nicht herauskommen. Das ist das Maximum, was wir aus unserem Leben machen können. Gut gemacht. Vielleicht ist es eine steile Aussage in deinen Ohren. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es nichts Besseres gibt, wie eines Tages aus dem Mund von Jesus dieses gut gemacht zu hören. Weil dieser Satz, er hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Hinter diesem Satz steckt die Tatsache, dass ich mein Leben dafür eingesetzt habe, dass andere Menschen in die Ewigkeit kommen. Dass ich mein Leben eingesetzt habe zur Ehre Gottes, für ihn, und dass er sich darüber freut. Jeder hat Talente. Und es ist komplett egal, ob ich eine Gabe empfinde zu haben oder eine Gabe habe. Oder zwei oder fünf oder zehn. Es ist vollkommen egal. Jesus will deutlich machen, egal wie viele Gaben ich habe, ob eins, zwei oder fünf, setz sie ein für mich. Vergrab sie nicht, sondern setz sie ein. Auch wenn du denkst, ich kann nichts, ich bin unbedeutend, was kann ich schon bewirken? Unterhalte dich mit jemandem drüber, was deine Gaben sein könnten, und setz sie ein für Jesus. Und es ist vollkommen egal, welche Gaben wir haben. Wir sollen nicht auf die anderen Gaben schauen, sondern mit unserer Gabe dienen. Wer die Gabe der Lehre hat, dessen Aufgabe ist es, anderen Christen zu helfen, dass sie biblische Sachverhalte besser verstehen. Wer die Gabe der Evangelisation hat, also wenn es leicht fällt, mit anderen über den Glauben zu reden, der soll mit anderen über den Glauben ins Gespräch kommen und die Menschen mit in die Gemeinde bringen oder sie vielleicht sogar zu Jesus führen. Dazu brauchst du keinen Pfarrer, keinen Hauptamtlichen, keinen Pastor, das kann jeder Christ andere zu Jesus führen. Und wer die Gabe der Gastfreundschaft hat, ich habe schon x-mal gesagt, und wir haben heute ein wunderbares Beispiel für die Gabe der Gastfreundschaft, die in manchen verborgen ist. Ich möchte einfach mal um einen Applaus bitten, das war einfach, sieht super aus. Ich dürfte gerne mal an denken, die sich immer wieder mit der Gabe der Gastfreundschaft einsetzen. Ich habe das x-mal gesagt, die Gabe der Gastfreundschaft ist vielleicht viel, viel wichtiger, als was hier oben geschieht, weil wenn Menschen sich wohlfühlen hier in unseren Häusern, das ist schon die halbe Miete. Und deswegen ist die Gabe der Gastfreundschaft häufig unterschätzt, aber das ist mit die wichtigste Gabe in jeder Gemeinde. Seine Gaben für Jesus in die Gemeinde einbringen, so wird Gemeinde gebaut. Es geht nicht um eine eierlegende Wollmilchsau, die hier oben irgendwelche Turnübungen macht, wenn ihr euch erinnert an meine Einführung vor 4,5 Jahren. Es geht nicht darum, eine eierlegende Wollmilchsau anzustellen als Pastor oder als Gemeindereferentin oder wie auch immer, in die man alle seine Wünsche hineinprojiziert, was passieren soll in der Gemeinde, sondern es geht darum, dass jeder mit seinen Gaben sich einsetzt. Das ist das biblische Bild von Gemeinde. Seine Gaben in den Leib Christi einbringen. Dieses Bild verwendet Paulus, die Gemeinde wie ein Leib. Sie lebt davon, dass alle Glieder sich einbringen, ihre Gaben einbringen. Da gäbe es noch viel zu sagen, aber der Kaffee wartet, von daher komme ich zum Schluss. Wir sehen in diesem Gleichnis ein geistliches Geheimnis. Jesus möchte uns auf ein geistliches Geheimnis hinweisen. Vermehrung geschieht durch Einsatz, Verlust geschieht durch Nichtstun, durch brachliegen lassen. Derjenige Diener, der nichts mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Gaben gemacht hat, der hat am Schluss alles verloren. Vermehrung geschieht durch Einsatz, Verlust durch Nichtstun. Und ihr kennt das Zitat von C.S. Lewis, einem der größten Philosophen der Christenheit aus dem letzten Jahrhundert. Die meisten Menschen verlieren ihren Glauben, weil sie sich treiben lassen. Und alle, die auch als Ehrenamtliche hier predigen, die haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Das ist letztendlich eine Hilfe für mich, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, weil ich dann die Bibel besser verstehe, mich da reinknie. Und es ist eigentlich keine Last, sondern das kommt mir selber zugute, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite. Und ich freue mich wirklich, dass wir auch in den letzten 4 Jahren durch dieses Predigt-Coaching drei neue Prediger und Predigerinnen gefunden haben, die das wagen, immer wieder eine Predigt zu halten. Die meisten Menschen verlieren ihren Glauben, weil sie sich treiben lassen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Schon der Volksmund sagt, wer rastet, der rostet. Es geht nicht nur bei Sprichwörtern, sondern bei allen, auf allen Ebenen des Menschseins geht es darum, dass man seine Gaben einsetzt, seine Gaben trainiert, seine Gaben weiterentwickelt. Ein Sportler muss trainieren, um erfolgreich zu sein. Und mancher Sportler gilt als ewiges Talent, weil er oder sie zu faul war zum Trainieren. Vor einigen Wochen erschien die Biografie von Jan Ullrich. Hier links im gelben Trikot in der Tour de France. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Das größte Radtalent Deutschlands der letzten Jahrzehnte. Tour de France Gewinner 1997 als einziger Deutscher bis jetzt. Die Duelle der beiden Doping-Sünder Armstrong und Ullrich, er hat ja dann Doping zugegeben, sind legendär bei der Tour de France. Und es gab noch einen anderen, der da rechts fährt, rechts von ihm fährt. Udo Bölz, auch ein anderer berühmter deutscher Radprofi. Und die beiden sind in den Vogesen, in dem Mittelgebirge in Frankreich mal gefahren. Und der Udo Bölz war der Helfer von Jan Ullrich. Der hat ihn immer die Berge hochgezogen, damit er dann oben die Etappen gewinnt. Und dann hat er mal gemerkt in den Vogesen, dass der Jan Ullrich schwächelt. Und dann sagt er, quäl dich, du Sau. Quäl dich, du Sau. Ein legendäres Zitat im Radsport. Quäl dich, du Sau, sagt Jesus wahrscheinlich nicht zu uns. Aber diese legendäre Begebenheit der beiden deutschen Radprofis ist vielleicht ein modernes Gleichnis. Am Berg nicht aufgeben, sondern sich drüber quälen. Sich nicht nur für Jesus einsetzen, wenn alles leicht und easy geht, sondern auch dann, wenn es schwierig ist und anstrengend wird. Jeder Sportler muss trainieren, egal wie talentiert er ist. Jeder Musiker muss üben, egal wie talentiert er ist. Jeder Maler muss üben, jeder Künstler muss üben, 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 um erfolgreich zu sein. Und auch in Bezug auf den Glauben gilt dieses Prinzip. Je mehr ich über meinen Glauben mit anderen rede, desto sicherer werde ich im Glauben. Je mehr ich bete, desto mehr Erfahrungen sammle ich und desto sicherer werde ich darin, Gottes Willen zu erkennen. Je mehr ich in der Bibel lese, desto sicherer bin ich in Argumentationen und desto gewisser werde ich im Glauben und kann einseitige oder falsche Lehren erkennen und von biblischen Lehren unterscheiden. Was nehmen wir von diesem Gleichnis mit? Jesus wird wiederkommen. Und alle, die an ihn glauben, müssen sich vor ihm verantworten. Und Jesus hofft darauf, dass er zu jedem von uns sagen kann, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Und das ist das höchste Lob, was wir in unserem Leben bekommen können. Und die einzige Voraussetzung für dieses Lob ist, dass wir die vom Heiligen Geist uns anvertrauten Gaben und die Möglichkeiten, die wir haben, auch die finanziellen Möglichkeiten, dass wir die für Jesus in Treue einsetzen. Und Jesus überfordert niemand. Er ist absolut gerecht. Das haben wir gesehen. Der, der 2 Talente hatte, sie verdoppelt hat, hat das gleiche Lob bekommen wie der, der 5 hatte und sie verdoppelt hat. Und wir sehen ein geistliches Geheimnis, je mehr ich mit und in meinem Glauben in Treue handle, desto stärker wird der Glaube. Und da drängt sich die Frage auf, möchtest du du ein treuer Nachfolger, eine treue Nachfolgerin von Jesus sein? Willst du die dir anvertrauten Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten treu für Jesus einsetzen? Möchtest du auch dieses Lob hören? Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Das lateinische Wort für Treue hat was mit diesem Wort zu tun, das auf diesem Ring eingraviert ist. Wer eine Erinnerung möchte an die Predigt, der kann sich nachher diesen Ring auf Papier mitnehmen mit der Überschrift: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Ich würde gern beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, Jesus, dass du niemand überforderst. Danke, dass du 100% gerecht bist und dass du einfach nur möchtest, dass das, was du uns anvertraut hast, dass wir das einsetzen für dich und für dein Reich, dass Frucht entsteht für dich und für dein Reich, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dass Menschen zu dir finden, zum Glauben an dich finden. Und danke für dieses Lob, das auf uns wartet, du guter und treuer Knecht, du guter und treuer Diener, gut gemacht. Jesus, und ich möchte diesen Satz hören. Und ich danke dir auch, dass du jedem, der sich für dich einsetzt, diesen Satz sprechen wirst. Und dass es das Höchste ist, was wir